Feuerfang, der philosophische Frauenpodcast von und mit Moria Heckel.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge in diesem neuen Jahr. Ich hoffe, du bist richtig gut in dein neues Jahr gestartet, wie auch immer für dich das dann aussieht, hoffentlich nicht zu überladen mit ganz vielen Vorsätzen, denen du jetzt gerecht werden willst. Ganz passend zum Thema Neujahrsvorsätze ist, finde ich, das heutige Podcast-Thema. Und das Podcast-Thema geht zum einen gut mit dem Jahresbeginn einher, finde ich, und zum anderen ist es einfach auch entstanden aus dem ersten großen Event in diesem Jahr, und zwar Ende Januar findet das große Feng Shui-Wochenende in der Tamawong-Schule statt. Und ja, das habe ich als Anlass genommen, um die heutige Podcast-Folge zu kreieren. Und deswegen gibt es auch einen Gast heute. Bei mir ist Andreas, und Andreas und ich werden heute über das Thema Feng Shui erzählen und wollen die Fragen klären: Was ist eigentlich Feng Shui? Wie kann es im Alltag Anwendung finden? Und ich freue mich einfach sehr, euch Andreas ein klein bisschen vorstellen zu können. Zum einen, weil unser Arbeiten sehr eng miteinander verwoben ist, und zum anderen einfach auch, weil Andreas auf diesem Teilbereich der chinesischen Medizin große Expertise mitbringt und ich das schön finde, wenn das Raum bekommt, dass es ein bisschen besprochen werden kann. Für alle, die jetzt nicht gleich den Zugang dazu bekommen, warum jetzt hier gleich in der ersten Podcast-Folge in diesem Jahr ein männlicher Gast mit mir spricht. Für mich spielt da eine ganz große Rolle, dass ich sehr, ja, ich würde das schon nennen, stolz darauf bin, dass Andreas eigentlich oftmals die erste Person ist, die in Berührung kommt mit Themen, die einfach rund um Frauengesundheit mich beschäftigen, das dann auch für sich durchbewegt und das einfließen lässt, auch wieder in seine Arbeit. Und ich bin mir sicher, dass Andreas noch öfter in diesem Podcast irgendwie auftauchen wird und zu Wort kommen wird. Schon allein einfach, weil wir so viele schöne Projekte zusammen machen. So, jetzt herzliches Willkommen an Andreas. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke schön, dass ich bei dem Frauen-Podcast dabei sein kann.
Ja, richtig gut. Du bist ja auch bei vielen anderen Sachen so schön dabei. Ich musste gerade denken, ich habe das in dem Festival-Podcast schon erzählt, aber wie schön das war, dass Andreas und einfach Männer, die Andreas dann auch noch angeheuert hatte, so toll einen ganz großartigen, anpackenden Rahmen mitgehalten hat und haben rund um das Frauenfestival zum Beispiel. Stimmt. Das war ganz toll.
Das hat Spaß gemacht.
Ja. Andreas, vielleicht magst du erstmal erzählen, was bedeutet denn eigentlich Feng Shui?
Naja, die meisten kennen das ja so deutsch ausgesprochen. Erstmal muss man vielleicht noch alle abholen. Man sagt ja auch oft Feng Shui dazu.
Ja.
Das ist so wörtlich ausgesprochen, wie wir das meistens ja dann auch machen. Ist auch verständlich total.
Durch die Schreibweise,
ja, ja,
ne?
Ja, also ist ja auch, kann man, ist auch völlig logisch. Also ne, das, woher soll man das wissen? Aber dieses Feng Shui, das ist halt so eine Umschrift. Das ist diese Pinyin-Umschrift, die Chinesen entwickelt haben. Und da gibt es so Lautregeln, und wenn man die nicht kennt, dann spricht man es halt, wie man es schreibt. Aber die Lautregeln sind dann so, dass man das ungefähr so spricht, dass dieses Feng spricht man eigentlich Feng und dieses Shui spricht man eigentlich Shui.
Mhm.
Und das ist gar nicht so verkehrt zu wissen, da kann man immerhin schon mal Wasser kaufen, wenn man in China ist. Weil das heißt nämlich Wind, Wasser. Und der Begriff ist eigentlich im Grunde entstanden, weil Feng Shui ist ja im Grunde die Wissenschaft oder die Kunst oder der Bereich, wo man sich überlegt, wie wirken äußere Bedingungen oder wie wirken generell Bedingungen auf das, was ich gerade als Projekt bearbeite. Und deswegen ist es ja auch so ein großer Teil der chinesischen Medizin, weil es da ja am Ende darum geht, dass Gesundheit nicht einfach nur kybernetisch, systemisch eingestellt werden kann, sondern dass die immer durch Anpassung und Transformation und Austausch mit Bedingungen existiert.
Mhm.
Und dadurch kommt man an Feng Shui gar nicht vorbei. Und die ersten, ältesten Anwendungen neben den gesundheitlichen waren natürlich ganz einfache Sachen, die wir heute auch machen. Nämlich, dass sich Bauern überlegt haben, wo machen sie ihr Feld, wo bauen sie welche Pflanzen an, damit es das richtig stimmt vom Windeinfluss und vom Flüssigkeitstrocken, Feucht, Regen etc. Und deswegen war eine dieser ersten Bedeutungen war dieses Windwasser, weil man da die zwei Komponenten beschrieben hat, um das es geht, wenn man Bedingungen reguliert für Landwirtschaft.
Super spannend. Du erzählst ja auch öfter, wenn wir so Unterrichtseinheiten haben, vieles rund um die chinesische Sprache. Und jetzt bei dem Begriff Feng Shui sieht man das auch wieder so schön, dass es ganz oft was sehr Einfaches hat. Also einfach im Sinne von ganz reale Beschreibung von Begrifflichkeiten oder Umständen.
Ja, und das ist halt auch spannend daran, weil man dadurch auch so bei den, zumindest bei den Fachbegriffen, die man so verwendet, dann ist es immer ganz lohnend, dann ein bisschen rauszufinden, was das eigentlich bedeutet. Dann versteht man oft das besser, wenn man das so einfach so direkt nur so irgendwie übersetzt, dann hat man manchmal das Problem, dass man halt Assoziationen unserer Kultur nimmt und dann wird das dann irgendwie verkehrt. Ne? Deswegen muss man sich dann doch bis zu einem bestimmten Grad muss man sich damit beschäftigen. Ne? Das ist irgendwie dann doch notwendig.
Ja. Magst du mal erzählen, wie du, was so dein Weg zum vertiefenden Arbeiten mit Feng Shui war, wie du dahin gekommen bist?
Das ist eigentlich, ja, sind viele Aspekte, aber das Wichtigste war wahrscheinlich, dass ich durch meine ersten Ausbildungen mit chinesischer Medizin und Kung Fu über diesen Einfluss aus Laos irgendwie ja diesen Punkt, dass es das gibt, das war mir bewusst. Ne? Ich kannte auch den Begriff irgendwie schon relativ früh, aber hatte da noch keine Kenntnisse so richtig. Aber das war auch so wie bei Kräutern so ein Ding. Ich wusste immer, also das haben uns unsere ersten Lehrer damals schon gesagt, irgendwann müssen wir das Thema anfassen. Ne? Ich wusste noch nicht warum, aber es war irgendwie so im Raum, ne? So wie das kommt irgendwann. Und dann war ich ja in den 90ern relativ viel in den USA und habe da ja gelernt bei verschiedenen Lehrern und Meistern und Lehrerinnen und Meisterinnen, unter anderem eben aber auch bei Lillian Bridges.
Ja.
Da habe ich meine Gesichtsdiagnoseausbildung gemacht in Laguna Beach damals, was sehr toll war. Und die Dame war im Grunde ja bekannt dafür, für ihre Gesichtsdiagnosekenntnisse und für Feng Shui. Und das ist eben ein ganz großer Bereich, den sie da entwickelt hat. Und sie hat halt, und das war das Besondere, ich habe ja viele Lehrer gesucht und ich hab immer nach Lehrern gesucht, die nicht nur einfach irgendwelche Regeln gesagt haben, sondern ich wollte immer dann wissen, warum das dann so ist und unter welchen Bedingungen. Und nicht nur einfach irgendwie lernen, ne? Wenn das Brett links hängt, dann geht rechts die Tür runter oder so. Sondern ich wollte genau wissen, warum, damit man das dann auch bewusst einsetzen kann. Die Lillian war eine der wenigen, die ich dann damals getroffen hatte, die das erklären konnte, die also Dinge und Hintergründe wusste. Und deswegen bin ich bei der auch so geblieben und habe mit der viel gemacht. Und ja, und das war so der Anfang da. Das war so der Start mit der Thematik. Ne? Sagen wir mal. Und Dr. Chow muss man natürlich auch erwähnen, die hatte auch Aspekte gemacht zu dem Thema. Aber der richtige große Start war die Lillian. Ne? Karen Kingston muss man auch erwähnen, nebenbei mal, ne? Aus Großbritannien. Das ist eine Dame, die sich auch damit beschäftigt hat, wobei die mehr diesen Space-Clearing-Aspekt hat und das mehr aus der europäischen Kultur geholt hat. Aber die Prinzipien sind dieselben, aber die war auch ein sehr guter Einfluss.
Und magst du mal eine so einen Zusammenhang herstellen oder eine Herleitung machen für alle, die jetzt so gar nicht sich mit dem Thema auskennen. Warum ist Feng Shui eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein Teil der chinesischen Medizin und der Kernphilosophie? Warum entspringt es dem Ganzen?
Im Grunde kann man eigentlich sagen, dass es Feng Shui, ohne dass man es jetzt so nennt, gibt es eigentlich in allen Kulturen. Ne? Also es gibt es überall. Ne? Es gibt es auch in indischen Kulturen und es gibt es auch in unseren Kulturen. Nur, dass man das halt dann anders nennt. Und je nachdem, was für eine Kultur, für einen philosophischen Kontext fährt, sage ich mal, davon hängt dann ja ab, welche Konzepte man dann verwendet und wie man die umsetzt. So. Und dieses Feng Shui ist eigentlich nur deswegen für uns so ein bisschen exotisch. Ich sage ja gerade, obwohl wir es ja eigentlich selber machen hier. Hier hieß es früher Geomantie. Ne? Es gab so Geomantie, Hydromantie und Aeromantie und Pyromantie und ja, das, ne, waren so. Und das wurde dann irgendwie ein bisschen auch verunglimpft. Und dann gab es auch tatsächlich die Nekromantie, also die schwarze Kunst, die dann so zu dem wurde, was später so als das Böse gemacht wurde. Wobei das auch mal so gar nicht gemeint war, sondern diese schwarze Kunst hatte eigentlich völlig andere Bedeutung. Also wir haben sowas auch. Und es gibt ein schönes Buch, wenn ich das hier schon auch erwähnen darf. Das, das heißt Das vollständige Buch der verbotenen Künste. Ja, ohne Quatsch. Und mir fällt jetzt sofort gerade der Titel, der Autor nicht ein, aber das können wir, ich habe es stehen im Regal, wir können es dann in die Shownotes stellen. Und da findet man mal eine Zusammenstellung von, auch so gerade Feng Shui-Sachen oder geomantischen Sachen, die es in unserer Kultur gab, die aber eigentlich nur aufgelistet wurden in diesem Buch, um sie zu verbieten damals. Ne? Dadurch hat man das aber überlebt. Aber also das nur so als Randding. Aber also zusammengefasst, es gibt es also überall. Ja. Wir machen alle Feng Shui sowieso. Und es ist eigentlich nur, nochmal, es ist die Arbeit damit zu überlegen, wie wirken Bedingungen auf den Menschen hinsichtlich seiner Gesundheit, seines emotionalen Sicherheitsgefühls, seiner Funktionalität, von seiner Prozessdynamik her. Also wie stimuliert mich Umgebung hinsichtlich dessen, was ich tue, wie ich das tue, wie leicht oder schwer mir das fällt. Und das gilt für alle möglichen Prozesse. Wie gut kann ich schlafen? Wie gut kann ich vielleicht am Arbeitsplatz sitzen und arbeiten? Also wie beeinflusst die Umgebung das? Mhm. Ganz vereinfacht gesagt. Mhm. Und das gilt eben für alles. Das gilt für, wenn ich einen Garten einrichten will, damit die Pflanzen gut wachsen, mache ich am Ende Feng Shui. Mhm. Oder wenn ich ein Haus baue, muss ich das überlegen. Soll ja auch nicht irgendwo abrutschen oder so. Mhm. Oder im Sumpf versinken, ja? Wie das dritte Schloss, das dann im Sumpf versunken ist. Oder mir geht es darum, dass ich, wenn ich irgendwo, ne, wir, am besten würden wir heute zum Beispiel solche Begriffe nehmen wie Baubiologie zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist ein ganz wichtig, ne? Da gibt es sowas, dass man überlegt, dass man nicht irgendwelche Ausdünstungen hat von irgendwelchen Materialien. Das ist am Ende alles Feng Shui. Nur aus anderen Kulturen mit anderen Mechanismen benutzt. Es hat nichts Mystisches eigentlich und nichts Komisches. Und weil man in der chinesischen Philosophie, kommen wir jetzt mal da kurz hin, ist eben dieser Kern für die Medizin und auch für die ganze Lebensweise, ist ja der Grundgedanke, der Mensch muss in einem sinnvollen, transformatorischen Zusammenhang mit der Umweltrealität leben. Das ist so einer der Kernpunkte. Mhm. Und das bezieht sich auf alles. Ne? Das heißt, wenn ein Mensch gesund sein will, muss er einen sinnvollen Zusammenhang zur Umgebung schaffen. Wenn er glücklich sein will, muss er einen sinnvollen Umgang zur Umgebung schaffen. Das ist sozial gemeint, natürlich emotional gemeint, aber auch richtig physisch. Und, und das hat man halt über tausende von Jahren, hat man das immer mehr erforscht, Erfahrung gemacht und Beziehungen und Mechanismen untersucht und hat die dann aufgeschrieben und hat die weitergegeben. Und was aber passiert ist, dass natürlich wie überall, ist das ja am Ende sehr individuell und sehr komplex. Und man hat natürlich dann versucht, Vereinfachung zu finden und so Regeln, die so für jedermann gelten. Ne? Und das war auch in China sehr verbreitet. Man wollte da auch so einfache Regeln haben. Und dadurch haben sich Regeln überliefert, die sehr einfach waren im Volksmund, im Volksmund eigentlich.
Ja, vielleicht willst du da einmal kurz auch einfach auf den blanken geschichtlichen Aspekt eingehen, dass vieles auch verboten wurde. Richtig, was ja auch eine ganz große Rolle spielt dann auf die Entwicklung und Weiterverbreitung.
Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, da können wir einen eigenen Podcast drüber füllen, weil es ist ganz, ganz spannend, weil es gibt, um das kurz zu sagen vielleicht, es gibt zum einen, muss man ja verstehen, dass China bis zum Ende der Ming-Dynastie eigentlich chinesisch regiert wurde und dann mit dem Ende der Ming sie eigentlich fremd beherrscht wurde. Und diese Fremdherrscher durch die Jurchenvölker dann haben eigentlich ja das System eigentlich nur weitergefahren, aber haben es nicht mehr gut erhalten können. Deswegen hat also ab Ende der Ming bis hin in die Moderne ist eigentlich diese chinesische Kultur hat sich sehr destabilisiert. Also von innen und dann auch von außen, das ist ein Riesenthema. Aber sodass tatsächlich auch diese Feng Shui-Kunst, ich sage jetzt mal einfach so ganz flach, schlechter wurde, ne? Insgesamt. Es wurde mehr, so ein bisschen abergläubisch, mehr Volksmund und weniger richtig ordentlich unterrichtet, insgesamt. Und auch weniger so gut erhalten. Mhm. Und dadurch hat dann, und nicht nur dadurch, aber dann kam ja nachher die Kulturrevolution und die Übernahme vorher durch die kommunistische Partei. Und die haben natürlich eine kommunistische Ideologie gemacht. Und dazu gehört auch so ein bisschen wie das Hoheitsrecht auf Wahrheit und auf eine Wahrheit und sowas alles. Und deswegen hat natürlich diese eigentliche philosophische Hintergründigkeit, die die gesamte chinesische Medizin beinhaltet, auch Feng Shui halt, nämlich dieser philosophische Daoismus, wo es mehr um die Gleichzeitigkeit geht von Dingen, also auch die Gleichzeitigkeit von Wahrheiten, Gleichzeitigkeiten von Prozessen, das passte nicht zur Ideologie und das wurde deswegen entfernt und verboten. Mhm. Man hat verboten, was man verbieten konnte, hat umgeschult oder umgenannt oder umbeinhaltet, was man mehr so gemacht hat. Also Tai Chi Chuan wurde zum Beispiel mehr umbeinhaltet, sag ich mal, oder aber zum Beispiel Xin Yi Chuan als zwei Kung-Fu-Systeme mal zu nennen, wurden einfach verboten. Ne? Mhm. Und Feng Shui wurde einfach verboten, wobei man sich gleichzeitig behalten hat, das für geschäftliche oder für Regierungsgebäude oder so, das wieder anzuwenden. Ne? Es gibt diese lustige Geschichte, die ich schon oft erzählt habe, wo ich in China mal Feng Shui erwähnt habe, in so einer Klinik mit so einem Professor. Und der hat mich dann so ausgelacht und sagte, ach, Feng Shui, das ist ja Aberglauben. Ne? Und dann sage ich, naja, aber es gibt doch so Gebäude, wo danach so gebaut wird, heute noch hier. Sagt er, ja, ja, das ist für Geschäft, da ist das, da geht das. Aber das ist halt wieder so typisch chinesisch, dass man so, da steckt es eigentlich drin, dass man so zwei Wahrheiten gleichzeitig haben kann. Ne, was eigentlich, ne, das ist genau das, was eigentlich weg soll, aber das ist, steckt zu tief drin. Also es wurde so verboten. Ich habe mal erlebt, wie eine Frau in der Henan-Provinz auf der Straße so Feng Shui angeboten hat, so ganz vorsichtig, so ganz alleine so, ne, so mit so einem Wagen und so einem kleinen, hat so kleine Tücher und wollte sowas. Und das hat ein Polizist gesehen und ist da hin und hat dann so die Teetasse aus der Hand gerissen, hat damit ihre Kohlen ausgelöscht, die sie hatte, es war Winter, die hatte so einen kleinen Heizofen da. Mhm. Und hat ihr da so eins rübergezogen, ne, und dann ist sie so gerade noch geflohen, ne, also das sofort eingegriffen, ging gar nicht, ne. Mhm. Ganz komische Sache. Naja, aber da habe ich selber mal erlebt, sowas. Auf jeden Fall ist es halt verboten worden und sozusagen durch diese Schwächung schon ab Ming-Dynastie, habe ich ja gerade gesagt, hat es sich aber auch bei den Chinesen, die dann emigriert sind, haben sich auch mehr oder weniger gute Systeme nur in die anderen Länder geschafft, sodass auch die Literatur dazu sehr, sehr schwächlich ist. Also ich kann mich erinnern, in den frühen 90ern im East Wind Bookshop in San Francisco gab es ein und ein halbes Buch über Feng Shui. Ne? Mhm. Und in London gibt es einen sehr guten Buchladen über chinesische Literatur und Medizin, gibt es auch nur so anderthalb Bücher. Und bei diesen Büchern ist zwei Sachen deutlich immer gewesen. Einerseits gibt es halt das Sammlung von diesen Mundpropaganda-Volksmund-Sachen. So,
ja.
Ne? So nach dem Motto, hängt der Balken so, ne? Dann genau, gehst du drunter und stirbst übermorgen.
Ja.
Oder gleichzeitig, es waren die astrologischen Sachen ganz stark. Weil man die halt auch gut, weil man da, das der rechnerische Teil ist. Ne?
Ja.
So. Und dann gab es ein Phänomen, dass in den späten 70er Jahren hat mal ein emigrierter tibetischer Mönch einen Vortrag gehalten in New York über religiöses Feng Shui.
Mhm.
Also ganz spezifische Sache auch noch.
Mhm.
Und hat dann auch noch natürlich das so vereinfacht und in so eine Art Beispiel dargestellt, damit man das so ein bisschen...
Dass es greifbar war, genau, zu diesem Vortrag, ja.
Genau, und hat so ein Haus aufgeteilt und diese Ecken mit den Geistern, also das Bagu eigentlich so ein bisschen besetzt, aber als Fertigvariante und nicht, ne, also als Beispiel. Und eine Journalistin hat das gehört und hat das so aufgenommen und so genommen, als wäre das so das Dogma und hat darüber ein Buch geschrieben.
Mhm.
Und das Buch wurde dann eigentlich die Blaupause für ganz viele folgende Bücher über... Mhm. Feng Shui im Westen, gerade da, als in den frühen 2000ern diese Modewelle kam, da haben dann massenweise Verlage so ein Buch haben wollen, haben recherchiert, haben das Buch kopiert oder Auszüge daraus. Und deswegen ist dieser, sag ich mal, dieses sogenannte Drei-Türen-Bagua ist dann so berühmt geworden, wo man im Grunde einfach nur das Geburtsdatum nimmt von der Person, dann gibt es eine kleine Formel und dann klatscht man die auf den Grundriss vom Haus und dann ist das Feng Shui fertig, so ungefähr.
Mhm.
Und das hat natürlich nichts mit dem wirklichen Feng Shui zu tun, aber das ist ja bekannt. Und weil das aber auch so komisch ist, ist es dadurch gleichzeitig so ein bisschen wieder hinten runtergerutscht, weil auch viele gemerkt haben, dass irgendwie ist das komisch. Also es hat durch diese Verschlechterung gleichzeitig dann wieder sich selbst so ein bisschen beerdigt.
Relativiert auch, ja.
Ja, so, das ist so ein bisschen so.
Mhm.
Aber das ist halt die komische Variante und, sag ich mal, das Potenzial für Feng Shui ist eben ganz normal und riesengroß und ganz toll. Man kann eben auch da diese klassischen Konzepte, könnte man jetzt wieder ausbuddeln, müsste aber die Konzepte verstehen und könnte auch sogar moderne Erkenntnisse dazu nehmen, weil, ich sage ja gerade, wir haben ja auch solche Sachen. Man muss halt immer nur die Blickrichtung dann gerade halten. Ne? Aber ist eigentlich eine sehr, sehr lohnende Sache und, ich sage ja gerade, instinktiv machen wir das sowieso alle.
Mhm.
Ja, also ich mache mal dieses Beispiel, wie wenn jetzt jemand ins Restaurant geht, welchen Platz sucht er sich? Und die meisten suchen sich Platz, wo sie im Rücken so ein bisschen sicher sind, am besten so eine Wand und so, und nach vorne hin den Raum sehen können. Ne? Keiner setzt sich zugleich an die Tür oder mit dem Rücken zur Tür oder so, ist kein schöner Platz. Aber das ist ein Instinkt, den wir haben, dass wir, ne, und das nennt man im Feng Shui, ist einer der Grundkonzepte, dass man die sogenannte Rücken-Gesichtsseite erstmal in Beziehung setzt. Das ist so das erste Ding, was man macht.
Womit man wieder das Grundprinzip erstmal von Trennung und Verbindung irgendwie auch darstellt.
Das steckt eben dahinter, ne? Dieses Yin-Yang-Ding, dieses Trennung- und Nicht-Trennungsverhältnis.
Mhm.
Ja, genau. Und wenn man jetzt so, also man wollte jetzt so einen Grundfangschwe lernen, würde man erstmal sich damit beschäftigen, bei, sagen wir mal, wenn ich jetzt mein Haus fangschwehen wollte oder meine Wohnung oder so, oder meinen Schreibtisch oder meine Arbeitsstelle, egal, würde ich diese Rückengesichtsposition bestimmen wollen. Mhm. Und zwar mehrfach. Ne? Also ich würde, nehmen wir mal so ein Hausbeispiel, da würde ich also in die Umgebung untersuchen, was die Umgebung für ein Yin-Yang-Verhältnis hat. Also mhm. was in dieser Umgebung hat denn eher stabilen, abgrenzenden Charakter
ja.
für den Raum, wo ich dann ungefähr mit dem Haus hin will?
Ja.
Und was hat mehr öffnenden Charakter in die Restumgebung hinein? Mhm. Und daran würde man das Haus dann positionieren. Also würde man das Haus so setzen, dass es also in einer guten Position ist zwischen Trennung und Nichttrennung. Weil am Ende ist ja Leben dann gut, sag ich mal, Leben funktioniert immer gut, wenn es irgendwie einerseits gut beschützt und behütet ist und gleichzeitig aber Zugang hat zur Transformation und Beziehung zum Rest. Wenn es aber zu doll den Rest transformativ unterworfen ist, vergeht es so schnell. Und wenn es zu doll isoliert ist, verkümmert es.
Mhm.
Und das Verhältnis stellt man eigentlich nur ein.
Mhm.
Also ganz grob mal gesagt. Mhm. Ne? Und das Haus, in dem wir hier gerade sitzen, wo wir diesen Podcast ausnehmen, ist ein schönes Beispiel. Wir sind ja mitten auf dem Feld, mhm. irgendwie so. Aber das Haus ist in den 30er Jahren gebaut worden und das ist ein sehr cooles Beispiel für, sagen wir mal, einfach Erfahrung. Ne? Mhm. Der wird wahrscheinlich nicht einfach schwer gedacht haben, aber trotzdem hat er Erfahrung.
Trotzdem intuitiv auch.
Genau.
Ja.
Und er hat das hingestellt mit dem Rücken des Hauses an einen Hügel ran.
Ja.
Also nach hinten steigt das Gelände an.
Ja.
Dadurch haben wir einen Schutz von hinten im Rücken. Mhm. Auch richtig, auch physisch, aber auch mhm. emotional. Ne?
Mhm.
Dann ist es zur einen Seite ist es total zu durch Hecken und Büsche und so ein kleines Wäldchen.
Mhm.
Und zur Gesichtsseite ist das Haus offen zu einer Art Tal mit einem Teich und ein bisschen Landschaft.
Und dahinter ist dann Wald.
Und dahinter ist dann wieder Wald, ja. Also es ist ein sehr cooles Beispiel für eine gute Hauspositionierung. Mhm. Und wenn man sich weiter weg hinstellt hier, mhm. also auf die andere Talseite und guckt das Haus an, dann sieht man richtig, wie das steht, wie das mhm. in dieser
also
Position
eingehoben ist. Ja.
Ja.
Mhm. Ja. Ja. Ich muss einmal noch mal kurz zurückgehen, weil du hast vorhin dieses Beispiel gemacht mit dem, also einfach mit der Veränderung von Feng Shui und hast es dann mit dem Horoskop reingebracht. Und da ist mir einfach auch nochmal eingefallen, ich habe ja im letzten Jahr eine Podcast-Folge über Gesichtlesen gemacht und habe da auch kurz gesprochen über so vorgefertigte Schablonen, also über so ja, bestimmte Grundaspekte im Gesicht, die man sich dann quasi aneignen kann, was ja ganz ähnlich ist, wie man bestimmt so Grundtypen sortiert in diese Grundtypen dann das Horoskop ein und daraus entsteht dann eine Kernschablone, in die man sich dann einfügen kann, nach der man dann sein Haus designen kann oder sein Zimmer einrichten kann. Und es strahlt so auch einfach in alle Bereiche in der chinesischen Medizin aus, wenn man dieses Konzept halt so zerrüttet.
Mhm.
Und dadurch geht aber diese eigentliche großartige Stärke verloren, dass man eben einfach beübt, zum einen die Person oder das Objekt oder worüber man halt immer auch spricht, in seiner Grundnatur gut zu erkennen und dann einfach auch ganz klar Bedingungen lesen zu lernen und das dann in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Es ist dann ja wieder recht vorgefertigt, was schade ist einfach.
Aber weil du Gesichtsdiagnose gerade sagst, ne, das ist total verwandt. Also die Lilien hat nicht umsonst Gesichtsdiagnose und Feng Shui zusammen gemacht.
Ja.
Weil ich muss ja die Umgebung diagnostizieren und macht das im Grunde anhand der Umgebungskonstellation von Stabilität und Instabilität eigentlich. Dann gucke ich mir das Gelände an, dann das Haus, und dann kann ich das Haus im Haus auch nochmal so angucken und dann wohnt ja da jemand drin oder macht jemand was.
Und dann schaut man die davon, Person an.
Genau, und bei dieser Personendiagnose, ich kann ja nicht einfach sagen, also was für den einen vielleicht, der eine braucht vielleicht ein bisschen mehr, also man kann immer von grob nach fein denken, also für alle Leute könnte man sagen, könnte ich ein grobes Feng Shui machen, wenn es ein Wohnhaus sein soll.
Ja,
ne?
Absolut.
Genau. Wenn ich dann aber feiner werde, dann muss ich irgendwann die Person mehr lesen und muss die Konstitutionsbedürfnisse. Es gibt also Leute, die sind also mehr instabil, sagen wir mal jetzt ganz, also nicht negativ gemeint, ne? Dann brauchen die etwas mehr Stabilität durch das Haus.
Mhm.
Und dann gibt es Leute, die sind vielleicht zu stabil oder stabiler, die brauchen etwas mehr Instabilität und Offenheit durch das Haus. Also das mache die individuelle Diagnose und dazu muss ich die Konstitution der Person lesen. Und dann macht man leider diese Nummer mit dem Geburtsdatum,
sag ich genau, ja. Genau, wobei man einmal vielleicht irgendwie ganz kurz auch einschmeißen muss, geht jetzt nicht darum, dass man absolutes Astrologie oder Horoskop-Bashing macht. Ich glaube, alle Leute, die sich weiter mit Astrologie beschäftigen, wissen, dass es am Ende mit den vorgefertigten Horoskopen am Ende wieder nur ein Raster ist und das den ganzen eigentlichen tieferen Möglichkeiten, die man hat, astrologisch dann wirklich auch sich zu beschäftigen und zu arbeiten, eine Person zu erkennen, unter Umständen halt auch total was beschneidet und wegnimmt. Ne?
Dass man kann ja gar nicht sagen, dass Astrologie totaler Quatsch ist, weil auch das Astrologische ist ja ein Bedingungsaspekt. Und wir reden ja immer davon, dass Bedingungen eine Rolle spielen.
Genau.
Die Frage ist nur, welche Bedingungen haben welche Relevanz, genau, in welcher Situation und welcher, sowas muss man fragen.
Genau.
Aber
im Grunde, also um das einfach nochmal einzukürzen, bei diesem astrologischen Aspekt geht es eigentlich darum, die Person in ihrer Grundkonstitution irgendwie erkennen zu können und anhand dessen genau das zu machen, was Andreas gerade so schön beschrieben hat. Ich schaue wieder, ist da mehr Instabilität oder Stabilität? In welche Richtung entwickeln sich daraus einfach Grundbedürfnisse und Notwendigkeiten für ein gesundes, harmonisches Miteinander in alle erdenklichen Richtungen? Und das funktioniert halt aber mit so einem vorgefertigten Horoskop nur ganz, ganz bedingt. Ne? Also das haut dann halt individuell wieder nicht hin.
Genau, man missversteht das auch dann wieder, ne, wenn man, weil Astrologie fängt ja auch nicht erst an, dass man irgendwie irgendwas über den Jupiter erzählt oder so. Oder vier Sternhäuser, sondern Astrologie ist auch wieder eigentlich was ganz Pragmatisches, das wir auch wieder irgendwie alle machen. Es hat irgendwas auch mit Rhythmen zu tun. Wie sich nämlich die Umgebung verändert und ob man da Rhythmen erkennt in dieser Veränderung hinsichtlich der Stabilität oder Instabilität oder Trennung, Nichttrennung der Umgebung zur Person. Einfachste Beispiel ist Sommer und Winter, nur mal so. Ne? Also wir haben die Winterumgebung, gibt uns eine andere Bedingung als die Sommerumgebung. Das ist schon mal der Anfang von Astrologie am Ende.
Mhm. Ja?
Und dann könnte man noch weiterdenken und sagen, okay, es gibt aber zum Beispiel andere Winter, ne, durch andere Rhythmen. Und da könnte man immer größer aufziehen. So, ne? Das ist am Grunde das. Und deswegen ist das so populär auch im Feng Shui, weil man diese Rhythmen halt beobachtet hat, die niedergeschrieben hat. Die kann man erstmal verwenden und kann dann überlegen, wann ist welche Handlung zum Beispiel günstig. Ne? So hat man ja oft gedacht. Ne? Wann baue ich denn das Haus?
Ja.
Oder wann schlage ich den Baum? Oder das machen wir auch. Wir reden ja auch drüber, wann beschneide ich zum Beispiel Obstbäume, da denken wir auch an Rhythmen, ne? Weil wann ist der Saft, wo vielleicht und so. Also wir machen das alle viel mehr, als wir eigentlich denken, solche Rhythmen zu beachten. Wir können es eigentlich noch mehr bedenken, weil es halt total wichtig ist.
Ja. Ja, nochmal zurück zu unserem Urthema. Wir waren ja eigentlich, wir sind so schön mit der Frage eingestiegen, was bedeutet Feng Shui und wie wendet man das an? Und vielleicht gehen wir da nochmal tiefer rein, weil ich glaube, also einer meiner Hintergrundgedanken zu der heutigen Podcast-Folge war ja, dass Teil für ganz viele Leute von dem Neubeginn des Jahres auch ist so eine Neuausrichtung, der Gedanke daran, grundlegend irgendwie dieses neue Jahr zu nutzen, um auch was Neues zu starten, neue Rhythmen oder Angewohnheiten irgendwie zu etablieren. Und für viele zählt dazu einfach oft auch die Bedingungen oder das Haus, die Wohnung, was auch immer. Und vielleicht können wir ja in dieser Podcast-Folge so eine Sache rausarbeiten, die jeder für sich zu Hause überprüfen kann, wie er oder sie da so aufgestellt ist, was ihr ganz persönlichen Bedingungsrahmen, ihren engen Bedingungsrahmen im eigenen Haus anbelangt.
Du hast ja gerade gesagt, es gibt ganz viele Sachen, die man verändern kann, die man auch gerne rhythmisch verändert. Also alleine schon, mir fällt gerade ein, du hast gerade die Weihnachtsdeko weggeräumt. Naja, das ist auch Feng Shui, weil es macht ja was mit einem.
Also
wenn du den Raum weihnachtlich einrichtest, macht das was mit einem.
Ja.
Dann räumst du die weg, dann macht das auch was mit einem. Dann ist man vielleicht wieder mehr so jetzt so arbeitsfokussiert oder so. Also das sind ja alles Dinge, die wir alle machen. Wir machen ständig, deswegen machen wir ja Deko.
Ja.
Weil wir durch Deko uns Einflüsse generieren wollen.
Ja.
In bestimmte Richtungen. Wenn ich mir in mein Zimmer so einrichte, dass ich da reinkomme und eine totale Depression kriege, dann kann ich da keinen Schritt Arbeit zurechtkriegen oder auch nichts Schönes erleben. Wenn ich mir mein Zimmer einrichte, das mich in eine bestimmte Richtung stimuliert, deswegen machen wir uns ja Bilder an die Wand und Plakate oder irgendwas, das soll uns ja inspirieren, stimulieren, bewegen in Richtung. Und das machen aber nicht nur Bilder, die eine klare Aussage haben, das machen eben auch Formen. alleine, ohne dass es ein Bild ist. Also eine Form, wenn ich meinen ganzen Raum einrichte, zum Beispiel, sage ich mal, mit ganz aufrechten, geraden Formen, dann ist das mehr anspannend für mich als Wirkung, als würde ich sehr tiefe, weiche Formen verwenden. Also so ein ganz einfacher Unterschied mal.
Ja.
Ja, also Formen, können wir sagen. Es machen aber auch Materialien. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich alles aus Stein mache, hat das eine andere Wirkung auf mich, als wenn ich Holz verwende.
Ja.
Einfach durch die Beziehungsassoziation.
Ja.
Und dann kommt das nächste, Farbe. Ne? Deswegen gibt es die Regel von Feng Shui, Form wirkt vor Material, wirkt vor Farbe.
Mhm.
So eine Dreistufung. Ne? Und deswegen nochmal, wenn ich mein Zimmer schwarz streiche, ist anders, als wenn ich es vielleicht grün streiche.
Mhm.
Und das ist nicht nur die jetzt so Farb, ne, also es hat was mit den, macht was mit unseren inspirativen Emotionsschüben. Und deswegen also wird also ganz viel gemacht mit also diesen drei Sachen, Form, Material, Farbe. Und dann eben auch, wie ich solche Sachen anordne einfach. Ne? Also ich kann dadurch zum Beispiel Bewegung erzeugen oder mindern. Ne? Also der einfachste, ein einfaches, schönes Beispiel ist zum Beispiel, Schlafzimmer. Ne? Das ist schön einfach, kann man am Podcast gut erklären. Es kann jeder mal überprüfen, wenn er in sein Schlafzimmer geht und wenn ich da eine Tür habe, um reinzugehen, dann mache ich die Tür auf und dann schlägt die Tür ja, wenn sie nach innen aufgeht, in eine Richtung. Entweder schlägt sie nach rechts oder sie schlägt nach links. Und da gibt es ja so ein, indem ich sie nach rechts aufschlage, erzeuge ich so eine Art Blickkanal, so einen Blickwinkel. Und das Bett, in dem ich schlafe, sollte nicht in dem Blickwinkel liegen, wenn ich die Tür so aufschlage, den ich zuerst sehe. Dann fühlt sich die Person, die da schläft, sozusagen immer instabiler durch den direkten Zugang zur Tür.
Ja.
Das hat nichts damit zu tun, dass da nie einer reinkommt oder so, ne?
Ja, ja.
Das geht nur
es ist einfach nur
emotional.
Die Möglichkeit, dass da was ist, ja.
Da bleiben
ich finde auch, da ganz viele Wohnungen geben das ja auch einfach nicht viel besser her, aber ich habe schon so oft erlebt, was das auch für Veränderungen bringt, gerade wenn es um Kinder geht, die unruhig sind in der Nacht, wo die Betten direkt vor Fenstern stehen, also mit dem Kopfende direkt an einem Fenster, was dann irgendwie rausgeht.
Und kommt wieder an, wo, was dann dahinter ist an dem Fenster.
Genau, aber es ist halt trotzdem, ist auch da wieder eine Öffnung in die Umgebung. Es ist da wieder mehr Welt los, selbst wenn ich den Vorhang zumache. Es ist relativ mehr da irgendwie Umgebung.
Ja, mit diesem Beispiel der Tür, ne, sollte also das Bett, wenn ich jetzt die Tür also aufschlage, sollte auf der anderen Zimmerseite sein, sodass praktisch technisch gesehen der Reinkommer mich nicht in der ersten Blicksituation sieht, sondern erst in der zweiten.
Mhm.
Dass ich als Bettlieger aber zuerst die Tür bewegen sehe. Also ich habe dann die erste Reaktion, so darum geht es eigentlich nur so. Das klingt wie Quatsch, aber das hat was mit unseren uralten Instinkten zu tun, wo wir noch Jäger und Sammler waren und durch den Wald gegangen sind und aufpassen muss, dass du nicht von rechts ein Wildtier anspringt.
Grundbedürfnis nach Sicherheit, total logisch. Ja. Ich glaube, ganz viele kennen das bestimmt, sogar Frauen vielleicht sogar noch viel mehr aus Reisemomenten, wenn man in Hotelzimmern abhängt oder einfach irgendwo untergebracht ist und wie man dann schläft, weil man einfach eh wachsamer ist, wenn man an fremden Orten ist, sowas noch viel, viel stärker unterbewusst wahrnimmt und dann das eine ganz große Rolle spielt. Ne? Wie liegt man mit dem Kopf in die Flucht der Tür rein. Ja.
Deswegen empfehle ich im Hotel, wenn man so liegt und die Hotel-Tür gleich gegenüber meinem Bett ist, immer den klassischen Kleiderbügel-Trick. Man denkt, man nimmt einen Kleiderbügel und legt ihn direkt senkrecht unter die Türklinke und legt einen anderen Kleiderbügel auf die Türklinke. Dann kann man besser schlafen, weil wenn es nämlich nicht horrende klappert, weiß man, es ist keiner ins Zimmer gekommen. Und das ist wirklich, klingt auch albern, ist aber sehr wirksam.
Ne? Ja.
Ist ein ganz einfacher Feng Shui Korrekturmaßnahme.
Ja.
Weil wenn ich, wie du hast vorhin gerade gesagt, manche Zimmer sind einfach so.
Ja,
ne?
Genau.
Und dann ist es aber nicht, dass ich das gleich alles niederbrennen muss, sondern dann kann ich Korrekturmaßnahmen machen, um diese Aufmerksamkeit umzulenken.
Mhm.
Das muss man halt dann wieder wissen, wie das geht. Aber es geht im Prinzip.
Ja.
Ne? Man muss immer abwägen, kann ich umstellen oder geht es halt nicht. Ne?
Ja.
Hotel ist zum Beispiel, da kann ich es nicht.
Da muss man damit umgehen, wie es ist, genau. Ja. Ich glaube, ich habe auch einfach schon öfter wirklich einen Stuhl dann dahingestellt, gar nicht so, weil es mir darum ging, dass ich Angst hatte, dass jetzt jemand einbricht, sondern einfach für mehr Ruhegefühl oder auch Decken genommen und dann diesen Zwischengang zwischen Tür und Bett nochmal irgendwie verhangen, einfach für
sowas kann man machen,
ein leichtes Abschottungsgefühl.
Und das mit dem Bett ist so, ne, also wir wollen nicht direkt in dem Fokus liegen, Aber wollen auch nicht so isoliert sein, dass wir nicht die Kontrolle haben über die Zugänge.
Ja.
Das kann man auch nochmal testen, wenn man zum Beispiel draußen ist und würde sich vorstellen, ich schlafe jetzt einfach hier irgendwo also draußen im Wald oder auf der Wiese. Dann würde man sich auch nicht einfach irgendwo hinlegen und schon gar nicht auf dem Weg, sondern man würde sich irgendwie abseits vom Weg legen, mit Blick auf den Weg und den Rücken so, dass man dahinter geschützt ist, vielleicht ein Baum oder ein kleiner Hügel. Und das ist genau dasselbe Ding. Das kann jeder einfach für sich üben. Jeder kann beim nächsten Mal, wenn er mal eine Fahrradtour macht, mal überlegen, wenn ich jetzt hier schlafen müsste, wo würde ich mich hinlegen? Ja. Man würde sich immer diese beiden Sachen
überlegen und angucken. Ja, ne? Total. Und das gleiche Prinzip kann man eigentlich auch einfach ganz großartig anwenden für sämtliche Bereiche, in denen man mehr aktiv werden möchte. Jetzt haben wir gerade über das Schlafen gesprochen, wo also ein ganz großer Aspekt ist, dass es darum geht, sich richtig gut diesen Trennungsaspekt in die Umgebung leisten zu können, ohne eine extra Anstrengung machen zu müssen oder eine extra Anspannung halten zu müssen durch die Nacht hindurch. Und wenn wir jetzt uns unterhalten über zum Beispiel Arbeiten oder Lernen, dann funktioniert das Prinzip genauso. Magst du dazu vielleicht auch was erzählen?
Naja, zum Beispiel, ich hatte in meinem Kinderzimmer, ne, muss ich mal sagen, ne, also ich meckere da nicht drüber, aber es war jetzt, wie es war, aber ich saß halt mit meinem Rücken zu meiner Zimmertür. Das war eine sehr unangenehme Position, weil es immer so einer hinter mir stehen könnte. Ne? Mhm. Und ich habe auch viele Büros schon von spät, wo Leute dann so eine Büroposition hatten, wo Leute gearbeitet haben und dann sind andere Mitarbeiter sind immer hinter denen langlaufen können, weil die Wege so geführt waren.
Ja.
Die wurden da richtig kirre. Ja, und dann habe ich eine Situation gehabt, da war so eine Art Schlauchbüro, da musste man reingehen und die Dame saß praktisch also auf der anderen Seite des Zimmers und mit dem Rücken zur Tür im Grunde, zum Fenster hin. Und die Leute sind immer in ihrem Rücken rumgelaufen, haben sich auch was aus dem Büro genommen, sind wieder verschwunden. Und dann hat sie gesagt, macht sie irgendwie fertig und sie wusste nicht wieso. Und dann habe ich ihr den Tisch umgedreht, dass sie praktisch zum Tür guckt und der Tisch wie so dazwischen steht. Mhm. Die Leute konnten immer noch reinkommen. Was aber dann plötzlich passiert ist, die rief mich dann echt an und sagte, Herr Kühne, wissen Sie, was passiert ist? Die Leute grüßen mich jetzt und fragen, ob sie reinkommen dürfen.
Ja, cool.
Vorher hat keiner gefragt, ob sie reinkommen dürfen.
Ja.
Jetzt plötzlich halten sie inne und sagen, oh, kann ich reinkommen?
Ja, da ist jemand.
Und völlig anderes schön. Verhalten sofort erst entstanden, also ganz verrückt. Also solche Situationen haben wir gehabt, also ganz viele Leute mit, ich habe schon, Leute gehabt, die gemerkt haben, sie können ihre Abrechnung nicht machen, werden immer abgelenkt, weil sie komisch saßen, also da kann man so viel machen mit Arbeitspositionen. Ne?
Ja, mir ist gerade ein Beispiel eingefallen, wo ich mich mal mit einer Lehrerin unterhalten habe von Cosima und Emil. Das Wort Feng Shui ist nicht gefallen, aber es ging so um Aufmerksamkeit und Nicht-Aufmerksamkeit in der Klasse, was wieder genau das Grundprinzip ist. Und also für alle Lehrerinnen, die gerade zuhören, einfach so, ihr kennt es bestimmt richtig gut, dass man halt schaut, wie ist das Kind so vom Grundtypus her, fällt es ihm leicht, gut fokussiert zu bleiben. Das sind dann die Kinder, die sich das auch eher leisten können, in den hinteren Reihen oder an den Seiten links und rechts zu sitzen, zum Lehrer zugewandt. Und die Kinder, denen das eher schwer fällt, die einen breiten Fokus haben, die schnell abgelenkt sind durch Bewegung und Unruhe im Klassenraum, die sind dann eher mittig platziert, damit sie da einen guten Fokus in den Unterrichtsstoff reinhalten können. Und da ist dann auch spannend, wie ist der Unterrichtsstil? Ist es vorwiegend ein Frontalunterricht? Also müssen die Kinder über einen längeren Zeitraum das gewährleisten können, richtig gut im Fokus nach vorne zum Lehrer oder der Lehrerin hin, zur Tafel hin ausgerichtet zu sein? Oder ist es auch Unterricht, der mehr gruppendynamisch gestaltet ist? Geht es darum, ein gutes Miteinander zu kreieren? Dementsprechend kann man dann überlegen, wie konstelliert man die Tisch- und Sitzordnung irgendwie neu aus? Es ist immer dasselbe Prinzip, ja.
Genau. Es ist total spannend und was mir auch immer, was wir viel gesehen haben, wenn wir so Feng Shui-Beratungen gemacht haben, früher auch gerade hier in Mecklenburg, da gibt es ja viele Bauernhäuser, die dann irgendwie leer standen oder alt waren oder Generationswechsel und dann haben die gekauft. Und dann haben oftmals Leute bei diesen Bauernhäuser hatten oft kleine Fenster, einfach wegen Wärmedämmung. Ne? Die haben kleine Fenster gemacht, damit man nicht so viel Wärme verliert.
Dann die ganzen Steine.
Genau, und viele Leute haben dann gesagt, oh, jetzt will ich so Licht, das ist ja auch ein Bedürfnis, ist auch okay, ich will ganz viel Licht. Und da haben sie oft, ich habe gerade zum Beispiel hier in der Nähe, hat einer die ganze Wand rausgekloppt und hat dann da einfach eine riesige Scheibe eingesetzt.
Ja.
Und im Grunde ist die Idee erstmal gut, man denkt Licht und so, aber ein Haus, sag ich mal, also die Wände eines Hauses haben eine bestimmte Funktion, nämlich Häuser sollen ja nicht nur vor Wind und Wetter schützen. Man denkt immer so, wenn ich da jetzt eine riesen Scheibe reinmache, dann ist es ja das erfüllt.
Ja.
Aber ein Haus macht mehr als vor Wind und Wetter schützen, sondern ein Haus gibt mir auch eine Rückzugsmöglichkeit zur Gesellschaft. Es gibt mir eine Privatsphäre, es gibt mir ein Sicherheitsgefühl.
Es ist erstmal einfach eine Begrenzung, genau, dass der Personen, die sich in diesem Haus aufhalten, in die Umgebung. Und das halt nicht nur in Bezug auf klimatische, genau, Bedingungen, sondern auch auf ganz vielen anderen Achsen noch.
Und wenn wir immer davon reden, Feng Shui, was du mit Sicherheit und Regeneration und Gesundheit und so, ein Gesundheitsaspekt kommt tatsächlich daher, wie gut kann ich in meinem Haus regenerieren?
Ja.
Und wenn ich nämlich das Haus so baue, dass es diese Aufgabe, mich sinnvoll abzugrenzen, nicht erfüllen kann, kann ich mich da nicht regenerieren. Dann bin ich praktisch die ganze Zeit wieder auf, ja, 7:30 und muss aufpassen.
Ja.
Und diese Häuser mit diesen Scheiben, also wo sie die Fenster rausmachen und dann so riesen Scheiben, ja, machen, haben genau das. Der Mensch fühlt sich nicht, auch wenn er physisch sicher ist, ja, fühlt er sich nicht emotional sicher. Und was die Leute dann immer hinterher machen ist, kann man immer beobachten, die fangen dann an, diese Scheiben wieder zuzustellen von innen. Stellen oft, Pflanzen
große
davor.
Pflanzen,
weil sie instinktiv spüren, dass es nicht in Ordnung.
Oder diese Plissés, die man hochziehen kann.
Ja, total kurios.
Ja.
Und ich habe dann mal, als ich da, also im Grunde kann man sagen, der Mensch will eine, also ich sag mal so Stein oder Holz, also eine feste Barriere haben, eigentlich bis knapp über Hüfthöhe, kann man sagen. Alles, was tiefer geht, fühle ich mich unwohl.
Mhm.
Das ist so eine Gesetzmäßigkeit. Und das ist ein Phänomen, was man sehr viel sehen kann mit diesen Scheiben.
Und wir wollen jetzt kein Fenster- und Scheiben-Bashing machen.
Also doch,
alle, die
wir
sich total schlecht fühlen jetzt, das war nicht Sinn und Zweck der Sache. Es gibt auch, wenn man jetzt zum Beispiel, also es gibt auch Ausnahmen, in denen das gut funktionieren kann. Es war mehr ein auch allgemeines Feststellen, dass das Architekturstile verändern sich.
Mhm.
Und momentan haben wir einen Stil, der einfach sehr viel zu beobachten ist, wo es ganz klar um ein Material geht, was verwendet wird und dann auch um eine bestimmte Bauart, die gemacht wird, wenn man so in Neubausiedlungen fährt, dann wissen, glaube ich, alle, wovon wir gerade sprechen. Manchmal ist es einstöckig oder zweistöckig. Und da sind oft diese sehr langen Fenster, die dann bis zum Boden reichen. Und
wenn ich mein Haus am See stehen habe, mein Blick zum See, da ist nichts mehr, sondern nur noch der See und der See ist relativ einsam, sag ich mal, da kann ich mir da eine große Scheibe reinmachen.
Ja, und natürlich auch abhängig von dem Raum, ne? Wenn ich jetzt wieder mein Bett davor stelle, dann ist es wieder fraglich, aber zum Beispiel eben in einer großen Küche oder in einem Esszimmer oder sowas oder in einem Arbeitszimmer oder wie auch immer, in einem Raum, wo sowieso Begegnung stattfindet und wo auch einfach ein gewisser Durchlauf sein darf, kann das wieder auch ganz doll schön und sinnvoll sein. Mhm. Ja. Aber der Aspekt ist nochmal richtig gut, dass man sich einfach bewusst macht, in erster Linie ist ein Haus mehr als nur ein Schutz vor Wind und Wetter. Es geht auch um diese begrenzende Funktion, die dann ganz viel auch mit unserer Regeneration und einem sich ankern und zentrieren zu tun hat.
Und man muss es halt wieder individuell einstellen. Ne?
Ja.
Deswegen gibt es dann Berater. Ne? Deswegen, ist es halt dann nicht einfach so. Deswegen kann man sich einfach festschreiben.
Aus einem
und
Buch
sagen,
sich rauslesen.
Genau,
und dann,
deswegen muss man es individuell gucken. Deswegen muss ich wieder das wirkliche Lesen machen der Umgebung, das Lesen des Hauses oder des Objektes und das Lesen der Person.
Die dann da drin leben. Ja, genau.
Ne, deswegen ist es dann so, ne? Das ist eben der Punkt. Und wo wir schon beim generellen Bashing sind, was auch so ein Ding ist, ne? Wir haben zum Beispiel, gibt ja immer so Modewellen, ne? Das ist aber auch normal. Ne? Aber, aber zum Beispiel eine Modewelle war auch zum Beispiel, dass man Wohnungen gemacht hat, wo alles offen ist, wo so ein Raum, wo man dann, also ich sag mal, dieses Wohnküche, Wohnzimmer, alles eins Ding.
Ja.
Das gibt es auch ganz viel. Und ich hatte mal ein Haus von spät in Rostocker Gegend, das war ganz interessant. Da war so ein Architekt, der hat das gemacht, auch mit diesem Motto viel Licht und so. Und der hatte praktisch Parterre, wenn man so will, eine Art Vorflur, noch ein Flur, ein Wohnzimmer und das war von einer Eingangstür mit einer durchsichtigen Scheibe. Danach Vorflur auch eine durchsichtige Scheibe.
Bis nach hinten durch.
Man konnte praktisch von hinten nach vorne durchgucken.
Ja.
Das war ganz, ganz gruselig. Und dann habe ich die Bauleute gefragt, also die jetzt da einziehen wollen, die Bauherren gefragt, sag mal, seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Und die, wieso? Ist doch, das ist so ein ganz berühmter Designer, der macht das und so. Ja. Sag ich, ja, aber ihr müsst hier drin wohnen. Ich sage, der freut sich dann über sein Design, aber der muss da nicht wohnen.
Ja, ja.
Und dann haben die das so ausgecheckt mal, haben so mal da Test geschlafen und gesagt, nee. Und dadurch haben die das noch geschafft, so ein bisschen abzuglimpfeln. Mhm. Ne? Aber das war so ein Beispiel, wo, wie gesagt, wo ein Zweck einen anderen gefressen hat. So, ne? Das, und da muss man halt aufpassen.
Ja.
Weil alle haben ja irgendwie recht. Weil sie alle eine tolle
Ich muss jetzt
Idee
gerade,
haben.
Wo du das sagst, denken an ein Einfangsschwebuch, was ich mal gelesen habe, wo es dann, wo das so ganz ulkig umschrieben war. Und dann standen da so Sachen wie, dann geht das Chi verloren.
Genau, ja genau, das geht da verloren. Ne? Das muss man dann finden wieder. Kann man auch locken.
Ja, aber im Grunde, ne, das Kernprinzip davon ist halt nicht so idiotisch. Also es ist ja nicht so, dass dann irgendwie ne, tatsächlich eine ominöse Qi-Energie euch irgendwie verloren geht. Aber es ist einfach ganz real so, dass wir wieder diesen Aspekt beschrieben haben von wie gut ist da auch eine gewisse Abgrenzung der im Haus lebenden Personen in die Umgebung und wie viel Kraft und natürlich auch auf eine Art Energie geht dann flöten, weil man unterschwellig doch damit beschäftigt ist, dann diese Abgrenzung, die das Haus eigentlich gewährleisten könnte, selber hochzuhalten.
Genau. Warum schon von Qi reden, das muss ich sagen, ne, sonst kann ich den Podcast nicht beenden.
Ja.
Ne, klassisch gesehen meint man mit Qi, also nicht eine Energie, hast du das schon gesagt, sondern wenn wir von Yin und Yang reden, Trennung und Nichttrennung, dieses Verhältnis, dann entsteht Transformation. Ne? Und die Vitalität dieser Transformation von Yin und Yang, das für diese Vitalität dieser Transformation gibt es den Qi-Begriff.
Also im Grunde meint der Begriff Qi übersetzt erstmal einfach Fluss. Es geht darum, Flussaktivität, das Fließen von verschiedenen Zuständen, den Übergang auch zwischen verschiedenen Zuständen gut begrifflich zu beschreiben. Das ist das, was Qi letzten Endes erstmal eigentlich meint.
Und Fluss im Sinne von Transformation, ne? Nicht im Sinne von, da fließt was lang.
Ja.
Ja, schön. Aber ne, also wie gesagt, es gibt da so viele schöne Beispiele, die wir jetzt sagen könnten. Ich wollte vielleicht noch dazu sagen, dass man eben diese Bereiche halt sehr weit fassen kann. Ne? Also wir haben jetzt praktisch über so Wohnen geredet, ne? Und wir haben dann über, und was dahinter steckt, will ich nochmal sagen, ist halt dieser Aspekt, du hast gesagt, nochmal Regeneration, Gesundheit, Sicherheitsgefühl und so. Und ein Aspekt, den man schnell übersieht bei Feng Shui, ist eben diese funktionale Unterstützung. Also bestimmte Prozesse in bestimmte Richtungen mehr oder weniger stimulieren. Und der Bereich, das ist der Bereich, der so viel Mystik, für so viel Mystik gesorgt hat, dass dann rauskam, wenn du das und das baust, dann hast du Pech oder Glück. Ne, dadurch kamen diese Sachen, ne, weil man tatsächlich Prozesse stimulieren kann. Und weil die dann vereinfacht wurden, kam es dann zu diesen sehr harten Aussagen.
Ja.
Das ist so ein bisschen das, was man verstehen muss. Ne? Aber an sich ist das einer der ganz wichtigen Bereiche von Feng Shui. Haben wir ja vorhin schon gesagt. Ne? Je nachdem, was für eine Form und was für eine Farbe verwende, stimuliert es mich zu bestimmten Sachen eher oder weniger.
Ja.
Ne? Aber natürlich ist es nicht so schicksalshaft dann, ne? Wie man
genau.
Das dann schnell so...
Naja, man kann sich ja erstmal einfach bewusst machen, dass Aberglaube immer dann entsteht, wenn man in bestimmte Bereiche nicht Einblicke hat und die für sich gut ergründen und begreifen kann und dementsprechend dann einfach Angst da ist. Dann braucht es aber manchmal trotzdem eine Erklärung und dann sind wir ganz schnell bei abergläubischen Sachen. Mir fällt einfach immer wieder, weil ich mich damit so viel auch auseinandergesetzt habe und da ja mehr Kurse zugehalten habe, Gesichtsdiagnose ein und dieser Aspekt von körperliche Landschaft und wie man die so ausgestaltet und da ist es ja dasselbe in Grün.
Ich meine,
dass man dann irgendwie Leuten unterstellt, je nachdem wie was ausgeprägt ist im Gesicht, hat man dann Glück oder Pech
das
irgendwann.
Genau, das ist dasselbe
Prinzip, ja.
Genau. Und weil du machst ja viel mit Frauengesundheit und hast auch mit Geburt und Schwangerenbegleitung gemacht und sowas. Also ich als Mann könnte mir nur vorstellen, dass ich möchte, das würde sehr schönes Feng Shui haben wollen, wenn ich gebären würde.
Ja, auf jeden Fall. Ne, ja.
Also,
da sind wir beim Nestbautrieb, der so zum
das
Tragen
ist
kommt,
Faktor.
Dass Frauen ganz dolles.
Ja.
Sehr spannend, ne? Weil wir, das ist auch wieder eine Art von instinktivem Feng Shui, was sich ausdrückt durch eine relativ einfache Aktivität, also das Bedürfnis nach einer sauberen Wohnung, aber es steckt noch mehr dahinter, weil hinter diesem Prozess von ich räume auf und ich sortiere, ich gucke in Kisten und Schubladen rein, ich überprüfe, was davon brauche ich, was kann auch weg, ist letzten Endes auch einfach ein Ausdruck von einem ganz großartigen, sehr gesunden Prozess, den Schwangere zwangsläufig durchlaufen, nämlich das Überprüfen auch tieferer Prozesse und das genaue Sortieren von, was genau ist jetzt sinnvoll und hilfreich, um dieses Kind zu prägen und es gut in diese Welt und in den Bedingungsrahmen, in dem die Mutter halt lebt, einzuführen. Und was wäre mitunter auch belastend? Und dazu zählen einfach auch emotionale Themen und Familienbedingungen, Verstrickung. Und die sehen wir aber einfach auch anhand unserer Umgebungsbedingungen. Ne? Und das sehen, also der weitere Fluss ist ja dann, dass das Kind kommt. Und ich glaube, alle, die Kinder haben, beziehungsweise auch alle, die schon mal in Wohnungen waren von Menschen mit kleinen Kindern, wissen sehr genau, wenn die Kinder dann da sind, dann haben wir eigentlich in der Regel immer erstmal Chaos. Also egal wie sehr das Bedürfnis da ist nach Sauberkeit, nach Ordnung, nach bestimmten Strukturen im Haushalt oder in der Wohnung, wie auch immer, ist dann erstmal Chaos da. Und um das so in einem Kernaspekt in Anbindung zum Feng Shui zu bringen, das ist ein sehr gesundes Chaos in sich auch, weil es diesen Prozess ausdrückt, der absolut notwendig ist und der einfach in dem Moment abläuft, in diesem die Familie konstelliert sich komplett neu. Mhm. Also es ist eine Umstrukturierung, die in sämtliche Beziehungen, die jetzt in diesem Zusammenhang mit dem Kind stehen, einfach stattfindet. Und dadurch ist auch in der Umgebung ein gewisses Chaos erstmal da, mit dem man dann lernen muss, umzugehen. Und dann anhand dieser Annahme kann dann auch wieder eine neuerliche Struktur irgendwie Einklang finden. Und das ist jetzt keine Entschuldigung oder auch kein Schönreden davon, dass ich, das ja, glaube ich, alle, die mich irgendwie kennen, wissen, dass ich einfach auch der festen Überzeugung bin, viel strukturelles Chaos, was da ist, ist einfach auch da, weil zu wenig Umgebungshalt da ist, der mitstrukturiert. Also, um das mal klar zu benennen, viel Anspruch an eine Person, ja oftmals die Mutter in der Familie, diese Struktur als alleinige Person gut zu halten und zu sortieren und genau, einfach gut auf die Reihe zu bekommen, was natürlich auch nicht geht. Das wäre
ein schlechtes Feng Shui, ne? Weil dann,
das wäre ein schlechtes Feng Shui,
ja. Dann sind ja die wieder die Möglichkeiten sozusagen zu entspannen und die maßvolle Verantwortung zu haben, außer Balance. Ne?
Ja.
Und deswegen gibt es ja zum Beispiel klassisch in China gibt es das Geburtsfeng Shui. Ne? Das ist nämlich ein großes Thema.
Ja.
Ne? Also wo positioniert sich die gebärende Mutter?
Ja.
In welcher Raumposition? Ja. Welcher Abstand zur Tür? Da gibt es urste Sachen drüber. Ne?
Ja. Wobei man hier einmal sagen muss, also für alle, die ja jetzt das total toll finden und da im Internet suchen, was man derzeit aus China so findet rund um Geburts- und Wochenbettkultur, ist absolut grausig und nicht empfehlenswert als Orientierung oder hat auch wirklich nicht Sinn und Hand und Fuß. Ich habe gerade ein sehr spannendes Buch gelesen von einer Frau aus China, die in so einer Klinik arbeitet, weil es in China relativ üblich ist, dass Frauen nach der Geburt in eine Wöchnerinnenklinik gehen und da eine lange Zeit auch nach der Geburt sind und versorgt werden. Und die Abläufe, die da stattfinden, was die Frauen zu essen bekommen, wie die nicht bewegt werden, aus ganz vielen abergläubischen Riten heraus, die wirklich überhaupt nichts mit einem gesunden Anwenden von chinesischer Medizin oder Feng Shui zu tun haben, ist nicht gut und nicht empfehlenswert.
Man muss halt immer unterscheiden zwischen heutigen China
und wenn wir so Chines- und überlieferte klassische Sachen. Ja,
es gibt einen großen Fehler, den Europäer ganz viel machen, das habe ich tausendmal erlebt und ich denke immer wieder, es ist durch, aber es ist doch nicht durch, dass man immer so, gerade wenn man sich mit chinesischer Medizin beschäftigt,
das
dass man
impliziert,
ne? Dass die in China das alle wissen können.
Ja.
Aber das ist so weit weg von allem, was richtig ist. Und das ist ja bei uns auch nicht anders. Wir kennen ja auch nicht gleich alles, was wir so hier kulturell hervorgebracht haben. Ne? Und in China ist halt nach dem Zweiten Weltkrieg, also mit dem Entwickeln des Kommunismus in China, ist es ja in eine ganz andere Kultur gegangen. Dass natürlich da Sachen immer wieder durchlugen, ist völlig klar. Aber grundsätzlich geht es ja um völlig andere Sachen da. Ne? Und deswegen ist auch die Ernährung in China ist gerade ganz doll schlecht.
Ja.
Die ernähren sich furchtbar. Die
waren das nicht wir beide, wo wir diesen Moment hatten auf der Fachkonferenz, wo wir uns unterhalten haben?
Das ist genau das. Leute implizieren immer und denken, dass die in China das alle hinkriegen. Aber das ist halt eben ganz, ganz doll nicht so. Ne?
Ja.
Und das ist auch kein China-Bashing jetzt, um das wieder zu sagen. Ne?
Ja.
Mein Lehrer in China, Professor He, hat unseren letzten Aufenthalt in China zu mir gesagt, nochmal zum Abendessen vor seinen Schülern und unseren Schülern, die wir mit hatten, hat ihn nochmal gesagt, er hat gesagt, ich kann euch das jetzt unterrichten und ich muss euch das unterrichten, weil es hier gerade keiner hören will. Mhm. Und er hat gesagt, nehmt das mit nach Deutschland, kultiviert das, hebt das auf und gebt uns das zurück, wenn wir das wieder haben wollen. Vielleicht mal in 50 Jahren oder so, hat er gescherzt. Ja. Aber das ist der Punkt. Ne? Ja. Und deswegen, das hat auch nichts mit den einzelnen Menschen zu tun. Also mein Professor da in China ist einer, der interessiert das total doll, der versucht das zu erhalten, aber er kann das gerade da nicht reinbringen. Ja. Ne? Ja. Und auch andere Kollegen, die ich da kenne in China, wenn die das versuchen, jetzt irgendwie hinzubringen, wie in Schulen oder irgendwohin, die wollen das gerade nicht. Ne? Das ist die sind gerade auf einem anderen Planeten. Und irgendwann kommt das wieder und dann werden die sich wieder dieser Sachen... Und es gibt ja auch jetzt welche, das für uns zu erhalten, aber in dem großen Stil
geht das vielleicht halt da irgendwann gerade mal. Auch nicht, genau.
Ja. Und deswegen haben wir dann auch eine gewisse... Also ne, ich sehe das auch tatsächlich so, dass ich eine gewisse Verantwortung habe, das, was ich da jetzt gelernt habe, dass ich das auch irgendwie hier auch erhalte und kultiviere und dann auch zurückgebe.
Ja. Ja.
Genau.
Ja. Wie sind wir eigentlich gerade, wir sind dann irgendwie bei Frauen, die gebären wollen, gelandet. Wie sind wir da hingekommen?
Naja, weil ich das einfach nur gesagt habe. Ich hatte gesagt, dass das ein großer Punkt ist mit dem, als Feng Shui, dass das eine wichtige Rolle spielt, weil du so viel machst in der Arbeit, sage ich. Ne? Und deswegen ist dieser Bereich so wichtig. Und ne, das ist, man findet das halt überall. Ne? Ich kann das für Arbeitsbereiche finden, ich kann es für Privathaushalt. Ich kann auch da unterscheiden, wenn ich solche ein Ladensgeschäft Feng Shui will, sind da ja völlig andere Prozessbewegungen notwendig, als wenn ich ein Haus, wo ich wohne, Feng Shui. Und deswegen muss ich ja nicht nur die Umgebung mir angucken, was ich vorhin gesagt habe, und das Haus angucken und die Person an sich, sondern ich muss ja auch rausfinden, was da stattfinden soll. Mhm. Ne? Und das heißt, die Aufgabe des Raums, ne, der muss geklärt werden. Und damit entscheide ich dann, welche Prozesse ich wie begünstige oder kontrolliere oder stärke oder stabilisiere. Ne, deswegen braucht man da eine klare Diskussion drüber. Ne? Und wenn ich halt ein Familienhaus habe mitten in anderen Häusern, so in Häusersiedlungen, ist es wieder anders, als wenn ich zum Beispiel so große Wolkenkratzer habe, wo ich einfach eine Wohnung habe. Aber alles kann man machen. Man kann mit allen Dingen was machen, weil alle Beziehungsdynamiken dann wieder individuell zu betrachten sind. Ne? Aber es ist einfach ein sehr weites Feld und am Ende muss man wieder die Grundlagen lernen und nicht anfangen bei den Ergebnissen, bei den Regeln sozusagen.
Ja.
Es macht keinen Sinn, irgendwelche Fang-Schwer-Regeln zu lernen, sondern man muss
die Grundlagen erstmal verstehen und dann auch eigenverantwortlich anwenden können. Und dann kann man ganz großartig individuell arbeiten und dann entsteht auch das, was jetzt eigentlich wir irgendwie gerade präsentieren mit dem Wochenende, dann versteht man, dass das Kernprinzip eben in alle Bereiche ausstrahlt und auch auf alle Bereiche anwendbar ist. Ne? Dann bleibt es nicht rein backen bei einer Lehre für, wie gestalte ich jetzt meinen Garten schön oder wie mache ich mein Haus oder wendet es auf meinen Arbeitsplatz an, sondern dann ist es ganz automatisch in Anführungsstrichen, dass dasselbe Verständnis dann auch wirkt darauf, wenn ich zum Beispiel überlege, wie will ich mich kleiden oder wie wende ich Körperschmuck und Schminke an oder wie designe ich irgendwelche Sachen oder tatsächlich auch, wie funktionieren bestimmte Strukturen von gesunden Beziehungen in vielfältige Bereiche rein.
Und ich muss das wirklich genau wissen, weil das Problem ist, viele Feng Shui-Mechanismen greifen auch nur in bestimmten Kulturen, ne? Weil bestimmte Kulturen bestimmte andere Verhaltensweisen haben. Und deswegen sind da auch andere Feng Shuis notwendig. Also soziale Abstände, soziale Dynamiken sind anders und deswegen ist das Feng Shui auch anders. Deswegen muss ich, wenn ich so eine Regeln habe oder die entdecke in irgendeinem Buch, muss ich eben zurück zu den Grundlagen, um rauszufinden, warum ist diese Regel jetzt in dem Zusammenhang so. Also muss die Regel immer einen zurückführen in ihren richtigen Bedingungsrahmen, auch kulturell. Und dann entdecke ich erst den eigentlichen Mechanismus. Und dann kann ich ihn sozusagen so nackig machen und dann kann ich ihn übertragen auf andere Sachen.
Ja.
Ich hatte ein schlimmes Beispiel, was ich nochmal sagen kann. Vielleicht habe ich noch eine Sekunde.
Ja, ja.
Und zwar, ich hatte mal schon viele, viele Jahre her, und da war Feng Shui gerade Mode, irgendwann mal, und da habe ich einen Vortrag gehalten an einem so einer Kongress, das war eine Ostseeküste, über so, da gab es ganz viel über alles Mögliche, ne? So solche Sachen. Da war auch da wurde ich für einen Feng Shui-Vortrag gebucht.
Ja.
Und ich habe den so gehalten, so vor mich hin, und habe da so erzählt und habe ihm gerade erzählt, dass es halt nicht darum geht, dass wir uns irgendwelche Glücksfrösche hinstellen oder irgendwelche Windspiele hinhängen, dann haben wir plötzlich Energie oder Glück oder so.
Ja.
Ab im Grunde das versucht so ein bisschen zu erklären, wie eben so mit dem Prinzip.
Ja.
Und habe dann noch so ein bisschen böse gelästert über Windspiele und Frösche.
Oha, was kommt jetzt?
Ich weiß. Und dann kommt einer rein in den Vortragssaal und sagt, von den Organisatoren, und sagt, oh, hier ist der Frank-Schwege-Kurs. Ich wollte noch schnell sagen, gerade weil der noch am Laufen ist, der Kurs, eine Etage höher ist dann der Verkaufsstand von Firma Blabla. Und da gibt es alles, was Sie dann brauchen nach dem Kurs. Windspiele, Glücksfrösche und Spiralen. Und ich habe gerade so total erklärt, warum das alles eigentlich sinnlos ist. Sie kam mir dann so richtig vor wie, oh Gott, jetzt habe ich genau gegengeredet gegen den armen Person, die da oben versucht, seine Glücksfrösche zu verkaufen. Und war richtig, habe ich gesagt, natürlich können Sie sich alle Glücksfrösche kaufen, wenn Sie die schön finden und Sie die positiv inspirieren, aber sie dürfen sie nicht kaufen, weil sie denken, wenn sie die hinstellen, haben sie plötzlich
mehr Glück und Chi an einem bestimmten Ort.
Das war nur so eine typische Situation, wo eben so diese Missverständnis so aufeinander gefreit ist. Aber es war wichtig, das war halt cool. Ich habe dann am Ende natürlich froh, dass ich das so ein bisschen relativieren konnte.
Ja.
Habe das aber versucht, dann noch irgendwie zu klären, dass man trotzdem natürlich, wenn man einen Frosch toll findet, kann man
sie auch einen Frosch hinstellen. Genau. Ja, es gibt diese Spiralen, ne, die viel angepriesen werden, die man aufhängen soll. Und mir ist auch ganz oft schon begegnet, dass Leute mit so Kristallen gearbeitet haben und dann die Kristalle
in Vollschi gepumpt haben.
Nee, also die sollen dann in einer bestimmten Ecke hängen.
Ach so, ja, das auch, ja.
Und diese Ecke soll da sein, wo am meisten Chi-Fluss im Haus ist, und dadurch, dass der Kristall da hängt, das Ganze, und dann hat man mehr Chi im Haus. Ja.
Aber wir wollen ja nicht, also ja, okay. Ne, das,
naja, einfach, ja, ne, ja. Es ist ganz spannend auch, finde ich, darüber zu sprechen, weil nur so kann man einfach Dinge für sich auch einordnen irgendwie. Und das
machen auch nicht nur Europäer, ne? Also wie gesagt, ich habe Chinesen kennengelernt in China, die haben versucht, so kleine Kreditkarten zu verkaufen, wo sie ihr Chi reingeladen haben. Man sollte dann... Ja, genau. Und dann sollte man die so am Körper tragen und hat man immer schön Chi. Wenn die dann alle sind, kann man die zurückschicken und dann wird das wieder aufgeladen. Ne, und sowas, das gibt es natürlich, dass Leute versuchen reinzulegen, weil diese Missverständnisse da sind. Und dann es wird dann ausgenutzt. Ne? Und deswegen braucht es wieder Verständnis und Aufklärung, und man muss was lernen. Und dann kann man das, was wirklich gut und toll daran ist, eigentlich entwickeln und fördern, und macht das nicht kaputt durch solche komischen Sachen, die dann eigentlich alles nur schlecht machen.
Ja.
So ist das. Okay.
Ich glaube, wir könnten noch ganz lange hier sitzen und Sachen erzählen. Und für alle, die jetzt Lust bekommen haben auf mehr, die sind ganz herzlich eingeladen zu unserem Feng Shui-Wochenende, was jetzt im Januar stattfinden wird. Am 31. Januar geht's los, Freitag. Und es geht Freitag, Samstag, Sonntag. Und das Besondere an unserem Feng Shui-Wochenende ist, dass Andreas und ich drei super wichtige Lebensbereiche an diesem Wochenende zusammenbringen und darüber unterrichten. Und zwar am Freitag steigen wir ein und sprechen über das Feng Shui gesunder Paarbeziehung. Und das ist ein ganz großartiger Kurs, den wir vor ein paar Jahren konzipiert haben und schon mehrfach jetzt irgendwie auch gehalten haben und darüber erzählt haben. Und ist absolut geeignet für alle Personen, egal ob gerade in der Partnerschaft oder nicht, weil es ganz, ganz viel erstmal Selbsterkenntnis stimuliert und wir Fragen klären, wie brauchen wir eigentlich Beziehungen, warum gehen wir in Beziehungen, was suchen wir in gerade auch langjährigen Partnerschaften, wie ist es mit einer gesunden Entwicklung und langfristigen Ausleben von Sexualität, also all diese Themen kommen da auf den Tisch.
Und wir benutzen wieder die Mechanismen von Yin und Yang,
um das herleiten zu können. Und keine Angst, es ist nicht zu fachsimpelig, wir holen alle gut ab und es macht einfach Spaß, da sich reinzudenken, und es ist auch relativ leicht eigentlich dann da so einen Zugang zu finden.
Ja,
und es macht einfach Freude. Am Samstag dreht sich alles um das Feng Shui in Anwendung auf Haus, Hof, Garten, einfach Umgebung, räumliche Umgebung, Wohnung, Ausgestaltung dessen. Andreas hat ganz viele richtig schöne Sachen mitgebracht. Also das komplette Programm findet ihr auf jeden Fall auf der Webseite, wenn ihr euch dann noch genauer belesen wollt. Und am Sonntag sprechen wir über das Feng Shui der körperlichen Landschaft und schauen uns zum einen wirklich erstmal ganz grundlegend den Menschen und die körperliche Landschaft des Menschen an und können so ganz viel über uns selber und unsere Mitmenschen erfahren und rausfinden und lesen lernen. Und dann geht es auch in den Bereich von so ein bisschen schauen, was sehen wir im Gesicht und wie gestalten wir das jetzt aus? Also wie kleiden wir uns? Was verändert das in welche Richtung zu uns und auch in unserer Umgebung entsprechend, wie wir uns kleiden? Und wie ist es mit anderen Körperschmucksachen wie Schminke, Piercings, Tätowierung, Körperbemalung etc. etc.?
Darauf freue ich mich besonders, weil der Teil immer so unterbelichtet ist, ne? Sonst auch gerade wenn man sich damit beschäftigt. Und ich finde das ganz gut, dass wir das endlich mal so mit
zusammenbringen.
Ja, finde ich total wichtig. Ja. Das macht auch sehr viel Spaß und da kommt auch diese Gesichtsdiagnose natürlich nochmal vor ein bisschen. Aber eben gerade diese Bereiche, was du gerade gesagt hast, Schminke, Haarstil und sowas, das interessiert mich auch sehr, darüber zu sprechen, das mal in diesen Zusammenhang reinzubringen.
Ja.
Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich mich auch. Mhm. Ja, es wird einfach ein richtig schönes Wochenende und es gibt
auch noch... Wir haben
auch
schon ganz viele Anmeldungen, aber...
Wollte ich gerade sagen, ein paar Tickets gibt es noch, die ihr ganz bequem über die Webseite buchen könnt und dann dabei sein könnt. Genau.
Schön.
Ja.
Hast du alles auf deinem Zettel?
Ich glaube, so die wichtigsten Sachen haben wir irgendwie geklärt und ich glaube, ihr habt auch schön so ein paar Punkte jetzt an die Hand bekommen, die ihr für euch anwenden könnt. Also für alle, die jetzt zum Beispiel sich überlegen, dass sie gerne zu Hause eine ganz tolle Übe-Routine haben möchten und einen Sport anfangen wollen für mehr Fitness, die können jetzt nochmal überprüfen, wie sind denn Umgebungsbedingungen, die da gerade sind, an dem Platz, wo ich übe, habe ich die Möglichkeit, da gut in Konzentration bei mir zu sein, gibt es genug Bewegungsraum, ist es frei von Ablenkung, also wie ist dieses Verhältnis von Tür, vielleicht auch, wo ist ein Fernseher, liegt da direkt daneben der Arbeitsstapel und die Wäschekörbe, das ist vielleicht nicht so ein passender Platz. Vielleicht wollt ihr aber auch was lernen und könnt dementsprechend euren Arbeitsplatz nochmal auschecken. Vielleicht steht das ja für dich auch so in dem Zeichen, dass du irgendwie gut bei dir ankommen möchtest und mehr Ressourcen aufbauen willst, dich stärken möchtest. Und dann wäre das ja ein schöner Impuls, mal zu überprüfen, wie kannst du tatsächlich schlafen? Also, dass du nochmal das überprüfst, was Andreas gesagt hat und da schaust, wie viel Raum eigentlich für Rückzug und Ruhe da ist.
Wir können uns ja natürlich auch immer fragen, wenn es irgendwelche...
Genau,
gerne
ja.
Und so an uns auch kontaktieren und solche speziellen Fragen auch.
Das geht natürlich auch.
Gemeinsam klären.
Ja, genau. Also das zum einen einfach so für persönliche Anwendung und das sind so, ja, ich glaube, wir haben damit die wichtigsten Sachen für das Thema abgedeckt. Um noch kurz einen kleinen Einblick in Dinge zu geben, die gerade generell rund um mein Arbeitsleben passieren. Es war jetzt gerade das erste Teammeeting zum Frauenfestival, was ja im Sommer stattfinden wird. Und das war ein sehr schönes Teammeeting. Es sind ganz viele tolle Frauen an Bord und es ist aber auch noch ein bisschen Platz. Also gerade nochmal hier ein Angebot an alle Künstlerinnen in MV, die sich einfach irgendwie mit dem Thema Frau sein, Weiblichkeit in allen erdenklichen Lebensstadien beschäftigen. Es gibt einfach das Festival, es gibt die Möglichkeit da zur Sichtbarkeit, zum Zusammenkommen und zur Zusammenarbeit und ihr könnt euch da gerne melden. Also, und ganz wichtig, den Termin unbedingt im Kalender vormerken. Noch sind die Tickets nicht raus, aber ich denke, dass das so ab März passieren wird, dass dann das Programm veröffentlicht wird und es dann auch die Tickets zum Frauenfestival gibt. Wir werden platzmäßig wieder sehr begrenzt sein, was aber auch einfach schön ist, weil dadurch dieser großartige, auch intime Rahmen gewährleistet ist. Und jetzt neben dem Feng Shui-Wochenende, Ende Januar, steht als nächstes großes Event an, die nächste Frauenlesenacht, die Frieda und ich zusammen organisieren, auch wieder in den Räumlichkeiten der Tamawong-Schule. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Das wird richtig schön. Und ich bin gerade dabei, mein Geburtsvorbereitungskurs, den es jetzt schon viele, viele Jahre gibt, als Videokurs zu drehen. Und sobald es dann neue Updates gibt, erzähle ich auch hier in der Podcast-Folge davon.
Und damit die Männer nicht vor lauter Langeweile umfallen bei den ganzen weiblichen Angeboten, es gibt natürlich auch wieder das Männer-Retreat Ende April.
Und hast du noch freie Plätze oder bist du schon wieder ganz ausgebucht?
Ja, das ist ja eigentlich, da sind schon ganz viele drin, die gebucht sind, aber ja. Ich glaube, es gibt zwei Plätze noch oder zwei gibt es.
Also, es hören ja, glaube ich, gar nicht so viele Männer den Frauen-Podcast, aber es gibt ganz viele Frauen, die Männer dahin schicken können. Macht das, es ist wirklich eins der Angebote von Andreas, auf die ich unglaublich stolz bin und die so um sich greifen und einfach so, so wertvoll und schön sind. Andreas hat da was konzipiert, was einfach eine ganz, ganz großartige Tragweite in so viele Richtungen hat. Und es ist ein Wochenende hier in Mecklenburg,
im
Hotel Hullerbusch, also in der wunderschönen Feldberger Seenlandschaft, wo Andreas Männer zusammenbringt, mit denen dieses Hotel einfach ganz für sich hat,
ja,
und mit denen richtig ordentlich auf eine ganz gute, gesunde Art und Weise in die Tiefe geht und über Themen spricht, wie was ist eigentlich Männlichkeit, wie lebt man die jetzt, was bedeutet das individuell. Andreas leitet ganz großartig da einen Austausch. Es geht ganz viel um Beziehungsgestaltung, Selbstverwirklichung, gesunde Sexualität als Mann.
Es gibt komplex. Auch wunderschönes Essen, das Hotel macht ja, totale
Dreckige.
Ihr kriegt
tolles Essen und habt es überhaupt schön, ja, ihr geht baden im See. Genau.
Das ist einfach auch total schön.
Und weil ich ja diese Klischee-Reiterei nur zu gut kenne, also wenn ich so überlege, wie oft in Richtung des Frauenfestivals gedacht wird, dass dann so stumpfe Gedanken hochkommen wie, da tanzen bestimmt alle nackt durch die Räume, dann hören wir das auch genauso oft, wenn es ums Männerfestival geht und dann gibt es da so die Idee, entweder, ja, da hauen sich bestimmt alle richtig so aufs Maul oder, ach, Männer-Retreat, dann sitzen bestimmt alle und weinen nur. Es ist weder das eine noch das andere. Es ist einfach richtig gut und gesund. Und deswegen, wenn ihr einen Mann kennt oder jetzt einen Mann zuhört, haltet euch ran und sichert euch diese letzten beiden Tickets, die es da gibt für das Männer-Retreat. Genau. So, Andreas, vielen Dank. Schön, dass du zu Gast warst. Ich hoffe auf weitere Podcast-Folgen.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, besonders in diesem besonderen Podcast deinem. Und ja, schön, dass du mich eingeladen hast.
Schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt es gut, kommt gut durch den Januar und ein jahreszeitliches Feng Shui noch bedenkt. Wir sind auch, wenn das Kalenderjahr neu gestartet hat, immer noch wirklich im tiefsten Winter. Das heißt, ihr dürft euch behüten und langsam machen. Es ist noch dunkel draußen, es ist noch kalt. Ihr müsst gerade gar nicht enorm durchstarten, sondern Jahreszeiten angepasst wäre eigentlich gerade dran, Dinge richtig gut zu behüten, so damit im Stillen und in der Ruhe und im Warmen Ideen keimen können, die dann im neuen Jahr, im Frühjahr dann irgendwie sprießen, von denen wir dann eine Ahnung bekommen. Bis bald.
Bis bald. Dankeschön.